Herzlich willkommen zu einer neuen, ganz auf dich zugeschnittenen Analyse. Heute schauen wir uns ein Thema an, das wohl jeder von uns kennt. Diese komplizierte, manchmal ja fast schon toxische Beziehung, die gerade junge Menschen zu ihren Smartphones haben. Um das zu durchleuchten, hast du uns ein wirklich spannendes Paket an Quellen geschickt.
Mhm.
Wir haben eine deutsche Langzeitstudie, die liefert die nackten Zahlen.
Mhm.
Dann ein ziemlich mutiges österreichisches Experiment,
ja,
das den kompletten Entzug wagt.
Ja.
Und einen umfassenden Expertenbericht aus der Schweiz, der so das große Ganze beleuchtet. Unsere Mission heute ist also, wir wollen diese drei Perspektiven zusammenbringen, um zu verstehen, was da wirklich abgeht in den Daten, in den Köpfen und im System dahinter.
Genau, das ist der Plan. Wir verbinden die harten Fakten aus Deutschland und der Schweiz mit den sehr persönlichen, menschlichen Einblicken aus Österreich. Es geht nicht nur darum zu sagen, Bildschirme sind schlecht, sondern darum, die Muster zu erkennen, die psychologischen Mechanismen zu verstehen und eben die Frage zu stellen, wo liegen die echten Risiken und wie navigieren wir da am besten durch?
Okay, dann lass uns mal mit der Wucht der Zahlen anfangen. Die deutsche Langzeitstudie vom DZSKJ, also dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, die hat Hochrechnungen für 2024 gemacht. Und die sind, also ehrlich gesagt, ziemlich heftig.
Ja, die haben es in sich.
Wir reden hier von rund 700.000 Kindern und Jugendlichen mit problematischem Gaming-Verhalten.
Mhm.
Bei Social Media sind es sogar über 1,3 Millionen. Und beim Videostreaming fast 900.000.
Das sind ja keine Randgruppen mehr.
Überhaupt nicht.
Und das ist auch kein rein deutsches Phänomen. Der Schweizer Expertenbericht bestätigt diesen Trend ganz klar. Dort ist die problematische Bildschirmnutzung bei den über 15-Jährigen zwischen 2017 und 2022
auch gestiegen.
Ja, von 3,8 auf 5,1%. Die Experten selbst nennen diesen Anstieg wörtlich besorgniserregend. Wir sehen also dasselbe Muster in der gesamten Region.
Moment mal, wenn ich mir die deutschen Daten genauer ansehe, gibt es da aber einen interessanten Knick. Nach der Pandemie scheint sich ja einiges wieder zu normalisieren. Pathologisches Gaming zum Beispiel geht wieder runter auf Vor-Pandemie-Niveau.
Richtig.
Und auch bei Social Media ist die problematische Nutzung leicht rückläufig. Das klingt doch eigentlich erstmal nach einer leichten Entwarnung. Oder übersehe ich da was?
Du übersiehst den entscheidenden Punkt. Ja, bei Gaming und Social Media sehen wir eine leichte Sättigung. Aber währenddessen explodiert ein anderer Bereich, das Videostreaming.
Ah.
Die pathologische, also wirklich krankhafte Nutzung, hat sich hier im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, auf 2,6%.
Mehr als verdoppelt?
Ja, das ist ein Alarmsignal. Was hier passiert, ist eine Art Wettrüsten der Aufmerksamkeitsökonomie. Während die klassischen Plattformen vielleicht an ihre Grenzen stoßen, hat die KI-gesteuerte Kurzvideorevolution gerade erst begonnen. Das ist nicht nur ein kleiner Trend, das ist eine komplette Neuausrichtung unserer digitalen Suchtmechanismen.
Das heißt, die Algorithmen von TikTok, YouTube Shorts und Co. sind einfach noch eine Stufe aggressiver darin, uns am Bildschirm zu halten.
Sie sind effektiver, sie lernen in rasender Geschwindigkeit, was uns die nächste kleine Dopaminbelohnung verschafft und liefern genau das in einem endlosen, personalisierten Fluss. Diese extrem schnelle Belohnungsstruktur ist psychologisch hochwirksam und kann eben sehr schnell zu einem intensiven, schwer kontrollierbaren Konsumverhalten führen.
Und diese Sorge ist anscheinend nicht nur was für Statistiker. In den Unterlagen zum österreichischen Experiment gab es eine Umfrage bei den Mental Health Days. Das Ergebnis hat mich echt umgehauen.
Erzähl.
Lehrer und Eltern wurden gefragt, was sie als drängendstes psychisches Problem bei Jugendlichen sehen. Und die Antwort war mit Abstand: Handysucht.
Wow.
Noch vor allen anderen Themen.
Ja, und was diese Wahrnehmung so brisant macht, ist der Kontrast zur öffentlichen Debatte. Während wir in den Medien oft über Mobbing oder Leistungsdruck reden, sagen die Leute an der Basis, also die Lehrer und Eltern, die es jeden Tag sehen, ganz klar, das Problem, das uns am meisten Sorgen macht, ist das verdammte Handy.
Es ist also keine diffuse Angst mehr?
Nein, es ist eine konkrete Sorge, die auf täglichen Beobachtungen im Klassenzimmer und am Abendbrottisch beruht.
Okay, diese Zahlen sind alarmierend. Die Erwachsenen sind besorgt. Aber was bedeuten sie denn für einen Teenager im Alltag? Wie fühlt sich das an? Da hat die deutsche Studie einen Begriff, den ich so noch nie gehört hatte, der aber sofort Klick gemacht hat. Fubbing.
Ah ja.
Eine Wortschöpfung aus Phone und Snubbing, Also jemanden durch das eigene Handy zu ignorieren.
Genau.
Und die Zahlen dazu sind der Hammer. Mehr als ein Drittel der Kinder
und fast 30% der Eltern,
ja,
fühlen sich vom jeweils anderen ignoriert, weil der ständig aufs Handy schaut.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Absolut. Man sitzt zusammen im selben Raum, aber ist mental tausende Kilometer voneinander entfernt.
Und das ist ja nicht nur unhöflich.
Nein, das hat messbare psychologische Folgen. Die Studie zeigt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Erleben von Fubbing und höheren Belastungswerten bei Einsamkeit, Depression, Angst und Stress. Wenn wir uns ständig gegenseitig das Signal geben, du bist mir gerade nicht so wichtig wie das, was auf diesem Bildschirm passiert, dann zersetzt das die Qualität unserer Beziehungen.
Und für Heranwachsende ist das fatal.
Total, denn sie lernen Empathie und soziale Kompetenzen vor allem in der direkten, nonverbalen Interaktion. Fubbing ist quasi das Gift für diese psychosoziale Reifung.
Und genau diese realen Beziehungen wollten die Forscher in Österreich ja quasi wiederbeleben, indem sie den Störfaktor radikal entfernt haben. Richtig.
Richtig, das war die Idee.
Was ist denn da passiert, als sie den 69 Jugendlichen ihre Handys für 21 Tage weggenommen haben?
Das war faszinierend zu beobachten. Die ersten 3-4 Tage waren für viele die Hölle.
Oh je.
Knapp ein Drittel der Teilnehmenden hatte handfeste Entzugserscheinungen, Kopfschmerzen, innere Unruhe, extreme Gereiztheit. Und sie beschrieben ein Phänomen, das sie Phantomgreifen nannten.
Das heißt, die Hand greift automatisch in die Hosentasche, wo das Handy sonst immer ist.
Genau. Die Bewegung ist so tief im motorischen Gedächtnis verankert, dass sie unbewusst abläuft. Ein körperlicher Reflex.
Wahnsinn.
Das zeigt, wie physisch diese Abhängigkeit bereits geworden ist.
Aber das war ja nur der Anfang. Wie in einer guten Geschichte kam dann die Wende.
Mhm.
Plötzlich haben die Jugendlichen angefangen, wieder mehr miteinander zu reden. Sie haben alte Hobbys wieder entdeckt oder neue angefangen, haben mehr Zeit mit der Familie verbracht. Ein Tagebucheintrag aus den Unterlagen ist mir besonders hängen geblieben. Ein Mädchen schrieb ganz schlicht: Ich bin ohne Handy glücklicher.
Ja.
Viele haben eine enorme Befreiung gespürt, weil dieser unterschwellige Druck, immer erreichbar sein und sofort antworten zu müssen, plötzlich weg war.
Und das Fantastische ist, das ist nicht nur ein warmes Gefühl, das lässt sich mit knallharten Daten belegen. Das psychische Wohlbefinden in der Gruppe, die auf das Handy verzichtet hat, stieg nach den 21 Tagen um beeindruckende 30%.
30%?
Ja. Um das mal einzuordnen, die Studie sagt, dieser positive Effekt war stärker als der von 2 Wochen Ferien.
Wow. Besser als Urlaub, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hatten die Forscher mit einem so starken Effekt gerechnet?
Wahrscheinlich nicht in dieser Deutlichkeit. Und es wird noch besser. Gleichzeitig sanken die depressiven Symptome in der Gruppe um 33%.
Okay.
Und jetzt kommt der wissenschaftlich entscheidende Punkt. Dieser Effekt war auch 6 Wochen nach dem Experiment noch klar nachweisbar.
Ach wirklich?
Ja, das deutet stark auf einen kausalen Zusammenhang hin. Der Verzicht hat tatsächlich etwas fundamental und nachhaltig verändert. Es war nicht nur eine kurzfristige Erleichterung.
Okay, aber wenn der Verzicht so unglaublich positive Effekte hat und die Jugendlichen es am Ende sogar selbst gut finden, warum ist es dann im Alltag so verdammt schwer? Das kann ja nicht nur an der fehlenden Willensstärke von Millionen Teenagern liegen.
Genau, das ist die entscheidende Frage. Und hier liefert der Schweizer Bericht den Schlüsselbegriff: Addiction by Design.
Sucht durch gezieltes Design.
Exakt. Das heißt, es ist kein Zufall, dass wir an den Geräten kleben bleiben. Es ist das Ergebnis einer bewussten Strategie. Die Tech-Industrie nutzt gezielt psychologische Mechanismen aus, um unsere Nutzungszeit zu maximieren und damit Geld zu verdienen.
Dazu gehören dann diese KI-gestützten Empfehlungssysteme?
Genau, die uns immer tiefer in den Kaninchenbau, Rabbit Hole, aus Videos und Inhalten ziehen. Dazu gehören auch Mikrotransaktionen und die berüchtigten Lootboxen in Spielen, die die Grenze zum Glücksspiel ganz bewusst verschwimmen lassen.
Und natürlich der ganze soziale Druck, der durch Influencer aufgebaut wird.
Der Schweizer Bericht erwähnt ja auch explizit den nachweislichen Zusammenhang zu Essstörungen und Problemen mit dem eigenen Körperbild.
Im Grunde ist es ein total ungleicher Kampf. Auf der einen Seite ein einzelner Nutzer, vielleicht 15 Jahre alt, und auf der anderen Seite ganze Armeen von Designern, Datenanalysten und Psychologen, die genau wissen, welche Knöpfe sie im Gehirn drücken müssen.
Ja, und wie tief diese Prägung schon geht, illustriert eine kleine Anekdote aus den österreichischen Unterlagen, die ich fast unglaublich fand. Eine Schulleiterin hat dort erzählt, dass ihre Schüler nach der Einführung eines Handyverbots anfingen, sich stattdessen ihren Taschenrechner in die hintere Hosentasche zu stecken.
Moment, ein Taschenrechner? Das ist doch völlig absurd und genial zugleich.
Ja.
Es ging also gar nicht mehr um die Funktion? Um Apps oder Nachrichten, sondern nur um das Gefühl, dass da etwas in der Tasche ist, ein Platzhaltergerät.
Exakt, das ist ein klassisches Beispiel für eine tief verankerte motorische Gewohnheit, die sich von ihrer ursprünglichen Funktion komplett entkoppelt hat. Das Gehirn hat gelernt, leere Tasche gleich etwas fehlt, ein Störgefühl.
Das ist ja fast wie bei einem Raucher.
Genau, der nach Jahrzehnten immer noch reflexartig nach der Zigarettenschachtel tastet, obwohl er längst aufgehört hat. Es geht nicht mehr um die Information, es geht um das Objekt.
Das macht auch klar, warum der Ruf nach Regulierung immer lauter wird. Der Schweizer Bericht erwähnt ja den Digital Services Act der EU.
Richtig, der eine rechtliche Handhabe bietet, um große Plattformen wie TikTok oder Meta gezielt wegen süchtig machendem Design zu untersuchen.
Und in der Schweiz?
Da stellen die Experten ernüchtert fest, dass solche Gesetze bisher fehlen und fordern sie vehement. Es geht also darum, das Spielfeld wieder ein bisschen auszugleichen.
Ja.
Es geht um die Anerkennung, dass wir es hier mit einem Public Health-Thema zu tun haben. Einem Thema für die öffentliche Gesundheit. Und nicht nur mit einer Frage der persönlichen Medienerziehung.
Gut, lass uns das mal zusammenbinden. Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesen wirklich reichhaltigen Quellen? Erstens: Problematische Mediennutzung ist kein Nischenproblem, sondern ein weit verbreitetes Phänomen mit besorgniserregenden Zahlen, wie die Daten aus Deutschland und der Schweiz zeigen.
Genau. Und der heißeste Krisenherd sind aktuell KI-gesteuerte Videoinhalte.
Zweitens, die psychologischen Folgen sind real, messbar und negativ. Von der alltäglichen Entfremdung durch Phubbing bis hin zu klinisch relevanten Symptomen.
Aber... Und das ist die große Hoffnung aus dem österreichischen Experiment. Ein bewusster Verzicht, ein Digital Detox, ist nicht nur möglich, sondern kann das psychische Wohlbefinden signifikant und vor allem nachhaltig verbessern.
Und drittens, vielleicht der wichtigste Punkt, wir müssen weg von der alleinigen Schuldzuweisung an den Einzelnen.
Mhm.
Es ist eben kein reines Problem von mangelnder Selbstdisziplin, sondern wird durch das Addiction by Design der Plattformen systematisch befeuert.
Die Verantwortung liegt also mindestens genauso bei den Anbietern und der Politik, die die Regeln macht.
Exakt.
Es geht also nicht darum, die Technologie zu verteufeln. Das wäre zu einfach. Es geht darum, einen bewussten, selbstbestimmten Umgang damit zu finden und zu fördern. Und was ich bemerkenswert finde, die Experten aller drei Quellen, ob aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, sind sich in einem Punkt absolut einig.
Und der wäre?
Reine Bildschirmzeitlimits, wie sie viele Eltern versuchen durchzusetzen, greifen zu kurz. Das ist nur Symptombekämpfung.
Okay.
Der wahre Hebel ist die Stärkung der Medienkompetenz. Und zwar nicht nur bei den Jugendlichen, sondern ganz entscheidend auch bei den Eltern und Erwachsenen, die ja die Vorbilder sind.
Wir können nichts von Kindern verlangen, was wir selbst nicht vorleben.
Genau.
Und damit übergeben wir an dich mit einem letzten Gedanken aus dem Schweizer Bericht, der bei mir wirklich nachhallt. Anstatt uns nur darauf zu fokussieren, wie wir die Zeit am Bildschirm reduzieren, sollten wir die Frage vielleicht umdrehen. Wie können wir die Zeit abseits des Bildschirms so gestalten, dass sie erfüllender und attraktiver wird?
Mhm.
Die Frage lautet also nicht nur, was schalte ich aus, sondern vor allem, was schalte ich ein? Was würde dir ganz persönlich helfen, deine Offline-Welt so reichhaltig und spannend zu machen, dass das Smartphone von ganz allein an Anziehungskraft verliert?